Es geht um Lügen und Betrügen und gefälschte Dokumente. Es geht um einen der grössten Skandale von der Mediengeschichte überhaupt. Willkommen zu Royalty. Hey René, wir haben so viel zu besprechen. Sag schnell, um was es geht.
Es geht um Diana.
Ja, erzähl.
Und es geht eigentlich darum, dass jetzt morgen am 20. November, wo vor genau 30 Jahren das legendäre Interview bei der BBC gelaufen ist, dass jetzt ein neues Buch rauskommt, das sich damit beschäftigt, nämlich wie eigentlich dieses Interview zustande gekommen ist und was eben da Betrügereien bei der BBC auch mit einer Rolle gespielt haben.
Weißt du, das ist ja noch das Verrückte, oder? Ich meine, BBC ist ja auch beim Volk so eine beliebte, schon öffentlich-rechtliche Rundfunkstation.
Es ist eine Institution,
ja,
oder, für die Briten?
Genau. Und nur schnell zu sagen, wir nehmen ja immer am Mittwoch auf, nur weil du gesagt hast, morgen Donnerstag, wir erscheinen am Donnerstag. Ich habe das Buch vorab bekommen, ich habe das ganze Manuskript, das sind 412 Seiten auf Englisch. Und das Wahnsinnige ist, der Andy Webb hat das verfasst. Es heisst, eben Dianarama finde ich jetzt einen extrem blöden Titel für das. Es erinnert ein bisschen an Bananarama. Denkst, ja, so ein bisschen Rama. Untertitel ist Der Verrat an Prinzessin Diana. Und es ist auf den Tag genau 30 Jahre nach der fatalen Ausstrahlung. Und was er ja vor allem auch aufdeckt, das ist, dass Führungsebene von BBC sehr wohl involviert war. Also wesentliche Leute in der Führungsebene. Jetzt tun wir aber sicher noch mal schnell das legendäre Interview. Über 200 Millionen haben es gesehen. Es hat ja da den prägenden, ikonischen Satz gegeben, wo sie gesagt hat, wir lebten eine Ehe zu dritt und es wurde deswegen etwas eng. Was ist dir alles noch? Ich meine, es ist 30 Jahre her, aber ich halte ja so nah in die heutige Zeit noch. Was ist dir am meisten so geblieben?
Eigentlich schon auch genau diese Aussage, die du jetzt gebracht hast. Und vor allen Dingen, das Interview, das hat im Grunde genommen so derart Wellen geworfen, oder? Man hat dort eigentlich dann gesehen, wie zerrüttet das ganze Verhältnis gewesen ist. Und es hat ja dann die Queen dazu auch gebracht, zwei handschriftliche Briefe auch rauszulassen an die Diana und an den Charles, wo ganz klar gesagt wurde, eigentlich, sie sollen sich scheiden lassen.
Ja.
Und ich meine, das war im Grunde genommen ja dann auch ja der Anfang vom Ende eigentlich dieser ja todtraurigen Geschichte letzten Endes.
Also gut, sie sind ja da schon getrennt gewesen, aber wie du sagst, es ist noch um die Scheidung gegangen. Das Verrückte ist ja gewesen, jetzt muss man sich mal vorstellen, der Martin Bashir, ich meine, der ist ja diverse Mal dann ausgezeichnet worden für das Interview, der hat ja 5 Jahre lang, muss man sich das mal vorstellen, die Zeit durch, an ihre umgenagt, umgemacht, hat sie ja eigentlich systematisch, also harmlos gesagt, ist es eine Form von Gaslighting, aber hat sie systematisch wie in Wahnsinn getrieben, hat ihr unter anderem gesagt, der William trägt in seiner Uhr einen Knopf, um sie auszuspionieren. Also quasi, dein Sohn verratet dich. Das Ex-Nanny von Harry und William hat eine Affäre mit dem Charles, sie ist schwanger geworden, er hätte die Abtreibung gezahlt. Was ist, ich meine, das ist ja so wahnsinnig. Was ist dir noch so geläufig?
Also, das, was du jetzt gesagt hast, natürlich, und vor allen Dingen, man muss sich das mal überleben. Ich meine, William ist damals wie alt gewesen? Ist quasi ein Jugendlicher gewesen. Also das mit der Uhr und dort irgendwie angeblich ein Mikro drin, was alles aufnimmt und abhört. Also das ist natürlich, das grenzt ja dann an Paranoia, wenn du eigentlich mit sowas konfrontiert wirst. Genauso die Geschichte eigentlich mit dem Kindermädchen auch, wie du gesagt hast, dass angeblich Charles da auch sogar noch die Abtreibung irgendwie gezahlt hätte und so weiter. Das sind Sachen, die mir noch in Erinnerung sind und wo man ja sagen muss, und das wird jetzt in diesem Buch ja sehr gut aufgerollt nochmal, dass wirklich dort Dokumente gefälscht wurden. Es hat ja auch derjenige, der die Rechnungen, die da angeblich, wo das Geld geflossen ist, auch an die direkten Bediensteten im Umfeld von Diana, über 10.000 Pfund, der hat ja im Grunde genommen dann auch selber zugegeben. Ich habe das tatsächlich damals gefälscht. Ich bin dort ein bisschen unter Druck gewesen auch. Er hat sich damals selbstständig gemacht und so weiter. Und das muss ich sagen, das ist natürlich ziemlich starker Tobak. Und die Frage ist ja wirklich auch, Flavia, was wäre eigentlich oder wäre es überhaupt so weit gekommen, wie das, was wir dann erlebt haben, nämlich dass Diana dann diesen schlimmen Unfall hatte, wo sie gestorben ist. hätte das eigentlich sein müssen? Wäre es vielleicht die Geschichte anders verlaufen, wenn im Grunde genommen damals die BBC vorher eingeschritten wäre und gesagt hätte, hey, das geht überhaupt nicht über den Äther, weil die oder die Umstände, die dazu geführt haben, die sind nicht rechtens gewesen.
Ja, aber ich finde das eine wahnsinnige heikle These. Ich weiss, es geht ein bisschen im Buch darum, zu sagen, sie hat natürlich dadurch, dass sie so in die Paranoia getrieben worden ist, systematisch, über Jahre, hat sie natürlich gar niemandem mehr vertraut. Mhm. Hat ihr Sicherheitsdispositiv eigentlich auf Null gefahren. Und ist ja dann mit dem Dodi als Alfred in Paris gewesen, ohne Sicherheit. Im Schluss, im Endeffekt muss ich sagen, ja, aber der Autofahrer von dem Todes-Mercedes, der ist betrunken gewesen. Also, weisst, da muss ich sagen, ja, ich meine, es sind ja schon komische Umstände gewesen, oder? Wie kommt ein betrunkener Chauffeurfahrer dazu? Also, weißt, wird der nicht vorne irgendwie auf Nieren und auf alles testet, logischerweise auf Alkohol? Und der hat ja massiv Alkohol gehabt im Blut. Ich finde, das ist sehr übertrieben. Aber das Verrückte ist natürlich auch, das ist das, was Harry und William immer wieder gesagt haben. Unsere Mutter ist einfach nach dem Interview, nach dem, wo sie ja dann auch noch, sie hat einen Seelenstreptis gemacht. Mhm. Sie hat dann ja noch zugegeben, sie hat eine Affäre mit dem Reitlehrer. Sie hat zugegeben, dass sie kämpft gegen Bulimie. Sie hat zugegeben, dass sie sich selbst verletzt. Also ich meine, sie ist nackt vor der Nation gestanden. Und das ist alles basiert auf, weil sie hat ja eigentlich das Interview nur gemacht. Sie hat ja ihre Sichtweise wollen schildern.
Das, und sie hat natürlich eben Martin Basch ja auch absolut vertraut, ja, oder? Weil er hatte ihr ja im Grunde genommen schwarz auf weiß, eben, ja, nur wusste sie nicht, dass es gefälscht ist, vorgelegt, schau, das und das passiert eigentlich in
hinter
deinem Umfeld.
Rücken,
und das,
ja,
und das hat ja dazu geführt, oder? Dass sie im Grunde, ja, genommen wirklich, wie du gesagt hast, überhaupt niemand mehr vertraut hat, ihr Sicherheitspersonal gekündigt hat. Und das ist natürlich, sage ich mal, das eigentlich Schlimme, oder? Sie ist so betrogen worden, obwohl sie auch schon eine betrogene Frau war zu diesem Zeitpunkt, ja, und hat jemanden vertraut und hat ihm ihr Herz ausgeschüttet. Und das, was du gerade angeführt hast, das sind ja wirklich, das ist ein Seelenstriptease sondergleichen gewesen. Ja. Ich glaube, das hat nie zuvor in der Geschichte, nein, und auch danach nicht mehr gegeben. Nein. Was, und das ist natürlich auch das, wo man sagen muss, ich meine, Diana ist so, so beliebt gewesen beim Volk. Mhm. Und ich meine, nach diesem Interview ist diese Beliebtheit natürlich nochmal absolut nach oben gegangen. Und man hat sich gesagt, hey, was ist wirklich in diesem britischen Königshaus eigentlich los? Mhm. Lug, Trug und was weiß ich alles. Und diese,
ja, und
arme Frau muss das
alles... quasi von der Weltöffentlichkeit auf schon fortgeführt und niemand kann es aufhalten und niemand ist zur, ja, Stelle und niemand ist da, oder? Ich meine, das ist Wahnsinn. Und ich meine, sie hat ihn eingeladen, ihr Wohnzimmer im Kensington Palace.
Das ist
also,
eben,
weißt,
auch noch, oder das ist ja wirklich auch noch das Spezielle daran. Das Interview hat nicht irgendwo draußen stattgefunden, nein, in einem Hotelzimmer, sondern wirklich eigentlich innerhalb der Palastmauern. Und das, finde ich, ist auch absolut stark. Und sie, das Einzige, was sie sich ja damals ausbedungen hat, war, dass sie persönlich der Queen sagen wird, dass sie dieses Interview gegeben hat. Also im Vorfeld hat das offenbar niemand gewusst. Aber das, was sie dort natürlich gesagt hat, das war wirklich, das war ja nicht nur eine Bombe, sondern das war ja eigentlich, sage ich mal, eine ganze Reihe von Bomben, ja, die sie hat platzen lassen.
Ich meine, BBC, oder? Im Normalfall haben sie immer Leute eben wie Diana am Pranger gestellt. Jetzt stehen sie am Pranger. Also ich meine, was ich so höre aus dem Umfeld, die haben so den absolut moralischen Notfallkompass ausgerichtet. Ich meine, der Trump, wo schreit Fake News. Der Trump, ich meine, die Führungsebene hat er gar kürzlich müssen gehen. Der Donald Trump, der US-Präsident, wo nächste Woche in Erwägung zieht, eine Klage bis zu 5 Milliarden gegen die BBC zu erheben, weil die auch Aussagen von ihm so zusammengeschnitten und manipuliert haben, und dann ausgestrahlt haben, dass es so gewirkt hätte, als wäre er der gewesen, der ursprünglich initiiert hat, dass es den Sturm aufs Kapitol gegeben hat. Mhm. Also das haben sie dann letztes Jahr Also es ist ja alles so komplex und es ist so verrückt, kommt ja noch dazu. Ich meine, die Leute wandern ab, die junge Generation orientiert sich heute auf TikTok, auf Streamingdienst, Social-Media-Plattformen. Also ich meine, die ganz Jungen, wenn ich die frage, wo konsumierst du deine News, dann sagen sie, YouTube oder TikTok.
Ja. Und was ich auch noch ganz perfide finde, ist, was eigentlich so die Zerrissenheit auch von Diana damals auch zeigt, dass selbst sogar Leute aus ihrem engeren Umfeld, also sogar aus der Familie, es gab damals auch einen Schwager von ihr, der quasi im Auftrag der Queen das Ganze untersucht hat und der eigentlich dann auch der Diana noch mitgeteilt hat, dass so diese Anschuldigungen, dass eben das Kindermädchen eine Affäre mit dem Charles gehabt hätte, wirklich überhaupt nicht zu halten sind. Also dass es wirklich einfach Fake News ist, um mal bei dem Ausdruck zu bleiben. Mhm. Und dass selbst Diana dort im Grunde genommen nicht drauf reagiert hat mehr, obwohl das, sage ich mal, ihre eigene Familie sogar war. Und ja, und das ist natürlich wirklich der Hammer. Und wie du sagst, also die BBC, eine Institution, die damals oder bis dahin für absolute Glaubwürdigkeit, also auch selbst bei, glaube ich, Journalisten in der ganzen Welt, die BBC ist wirklich, sage ich mal, so da oben gestanden.
Ja. Und plötzlich
erfährt man, nee, hey, da sind wirklich Dokumente gefälscht worden. Mhm. Und das ist ja auch der Punkt, dass das Buch jetzt zustande gekommen ist. Der Autor hat ja klagen müssen gegen die BBC.
3 Jahre lang. Eben. Er hat ja selber 15 Jahre lang geschafft für BBC. Also er weiß, was dort abgeht an Struktur, Thematik, Problematik. Er hat 3 Jahre vor Gericht gekämpft. Er hat mehr als 1 Million ausgegeben für Anwaltskosten. Und er hat die Dokumente bekommen. Und jetzt natürlich genau zum tragischen 30. Ausstrahlungstag kommt das Buch, wo sagt, hey Leute, es ist noch viel grusiger gewesen, als man bis anhin gemeint hat.
Ich meine, normalerweise würden wir auch sagen, ja, einfach quasi gutes Datum gewählt nochmal, aber ich finde es auch richtig eigentlich, auch wirklich 30 Jahre danach nochmal durchaus daran zu erinnern, weil in den Köpfen der meisten, außer vielleicht den ganz Jungen, ist dieses Interview immer noch drin und Diana auch, obwohl sie jetzt schon viele, viele Jahre tot ist, sie bewegt
immer
noch.
Ja, natürlich, aber man hat sie auch lange noch anschauen können. Mhm. Bis dann eines Tages BBC auf eingehendes, dringendes Ersuchen vor allem von Prinz William nach einer eingeräumt hat und gesagt, das wird nie mehr ausgestrahlt. Und alle Preise sind zurückgeworden. Und kurz nach dem ganzen Skandal ist ja dann der Martin Bashir aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.
Also er ist ja zunächst in den
USA. Er ist dann nachher wieder gekommen, aber natürlich in einer anderen Funktion. Er hat sich, glaube ich, mit Religionen auseinandergesetzt bei BBC. Also alles wahnsinnig schräg. Und weisst du was, René? Welche Grüselsocke profitiert irgendwie im Moment davon?
Wir kennen nur eine Grüselsocke. Andrew,
nein, man kann nicht leider Andrew. Mehr als eine. Das gibt
ja gut,
auch noch
aber der aktuell, die aktuellste Grüselsocke. Also es gibt ja dann noch die Grüselsocke in der Wüste, die schon in der Wüste ist.
Genau.
Und wir hoffen ja immer noch nach wie vor, dass die Grüselsocke Andrew demnächst auch irgendwo in die Wüste.
Genau,
aber andererseits,
wie immer.
So wie ich ihn einschätze, glaube ich, profitiert er trotzdem auch noch. Er hofft jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, wenn dieses Buch morgen rauskommt, am 20. November, dass vielleicht ein bisschen so die Aufmerksamkeit mal wieder von ihm weg ist. Wer weiß,
ja,
was
logisch.
Der dann wieder für Grüseltaten begeht.
Nein, los, das tut's ja logisch. Das ist ja auch klar. Aber ich denke, er spekuliert vielleicht auch ein bisschen damit, weil das geht ja jetzt um das grosse Aufdecken von... Das ist wie ein strukturelle Lüge gsi. Vielleicht ist ja auch der Andrew Opfer.
Du meinst, du bist ein Opfer.
Lüge. Nein, also natürlich nicht. Ich sage das zynisch. Wobei, gell, who knows? Also ich meine, er gilt immer noch als unschuldig, muss ich immer erwähnen.
Wir werden es ja sehen, oder? Ich meine, die ganzen Akten, Epstein-Akten, werden ja jetzt freigegeben, auch in den USA. Also da kann es natürlich für ihn quasi auch anders richtig dicke noch rauskommen. Dass man dann wirklich sagt, hey, guck mal hier, da gibt's irgendwelche SMS, WhatsApp, glaube ich, war damals noch nicht, aber SMS und was weiß ich, E-Mail-Verkehr. ja gut, ich meine, Epstein war schlau, er hat alles aufgehoben. Also von daher muss Andrew nach wie vor, glaube ich, unruhige Nächte haben und mal abwarten, was dann wirklich noch schwarz auf weiß rauskommt. Vielleicht gibt es ja dann auch dazu ein Buch. Aber glaubst du, dass William und Harry das Buch auch lesen werden jetzt?
Ja, ich glaube schon. Weil es ist ja auch unterstützt worden von ihrem Onkel, vom Bruder, von der Diana, vom Earl Spencer. Er hat das ja auch mit unterstützt. Er ist ja involviert gewesen. Er hat ja ursprünglich den Kontakt überhaupt geschaffen.
Genau.
Zwischen dem Bashir und seiner Schwester. Er hat sich zuerst Vertrauen von ihm erschlichen. Und dann hat er gefunden, komm, das ist vertrauensvoll. Also kann ich ihn gut mit meiner Schwester bekannt machen. So ist ja der Kontakt gekommen. Und er wird natürlich prägt sie von einem schlechten Gewissen bis an.
Und man muss natürlich dazu sagen, oder? Ich meine, auch der Bruder von der Diana ist ja selbst auch Journalist. Und klar, oder? Wenn du natürlich, wenn dein Bruder zu dir kommt und sagt, du, schau mal, ich habe hier einen Journalisten, der würde gern mit dir eine Geschichte machen, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja.
Natürlich, ja. Wenn du mir den empfiehlst, du aus meinem Bruder, dann.
Und man muss ja sagen, auch Diana hat ja auch ein enges Verhältnis auch zu ihrem Bruder gehabt.
Ja, genau. Also, ja, genau.
Ich glaube, das ist, und von da muss man sagen, das ist wirklich eine ganz fiese Masche eigentlich damals gewesen.
Es geht ihm voll normal. Morgen, weißt du was, der 20. November ist nochmal ein historisches Datum. Und zwar, oder für ihn ist es ein hysterisches Datum. Eigentlich hat der Grüssel Randy Grüsselsocke,
Andy ja, Hysterie.
Ja, sechs Grüssel, hat ja bis und mit dem 20. Zeit vor dem US-Kongress auszusagen, Fragen zu beantworten zu seiner Verbindung im Zusammenhang mit dem Epstein-Sexualstraftäter-Skandal. Er muss nicht, es ist freiwillig, aber man kann davon ausgehen, wenn er es nicht macht, ist es auch, man kann jetzt nicht sagen, ein Schuldigeständnis, aber dann kann ihm auch drohen, dass er irgendwie ein Einreiseverbot bekommt.
Es kommt natürlich auch schon in der Öffentlichkeit dann schon schräg an, muss man auch sagen. Auch wenn es natürlich eben kein Schuldeingeständnis ist, aber allein schon zu sagen, nee, ich antworte da nicht, wirft nicht unbedingt ein gutes Licht drauf. Und wenn er nichts zu verbergen hätte, dann
hast
könnte er das
Gefühl,
machen.
Er macht es noch?
Ich glaube nicht, nein.
Start er?
Flavia, wenn, dann hätte er das schon längst in den letzten Jahren auch machen können. Ich meine, eben, sind wir wieder bei der BBC und das legendäre Interview mit ihm, oder? Wo er geschwitzt hat, wie sonst was, und gesagt hat, ich kann eigentlich gar nicht schwitzen.
Ja,
alles
weil ihm Drüse fehlt, oder? Was ist das? Die Drüse sind verstopft.
Der Drüsel-Grüsel.
die Grüsseldrüsen vom Grüsseldrüsen.
Die Grüsseldrüsen, die funktionieren nicht, genau, so rum. Nein, also ich, glaubst du da dran?
Nein, sicher nicht. Nein, sicher nicht. Nein, sicher nicht. Aber meinst du, er antwortet?
Nein.
Meinst du nicht?
Nein.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube,
er lässt sich. So wie er auch beschrieben wird. Ich meine, er lässt sich ja nach wie vor anscheinend noch von den Bediensteten irgendwie mit Titel anreden.
Oh mein Gott, das ist das Hinterletzte. Sie müssen noch einen Knick machen vor ihm, gell?
Genau.
Also sie müssen überhaupt nicht, aber ich nehme an, das ist dann so institutionalisiert, wenn du es 20 Jahre lang machst. Wenn du 20 Jahre mein Chef bist und plötzlich wirst du vielleicht irgendwie sogar mein Untergebener, dann ist es auch nicht von heute auf morgen, dass das Rollenbild
ändert. Da bewahre mich doch davor. nein, das war ein Gag, ich nehme das alles zurück. Also ich mag die Flavia, es ist alles gut.
Ja, ich mag dich auch, aber die Angestellten, die du nicht angestellt hast.
Ich meine, die Frage ist ja eben auch, oder? Da wird sicherlich auch Angst vorherrschen, irgendwie, was weiß ich, schmeißt er mich dann noch vor sich raus, bevor er die Lodge verlässt oder nicht. Also, aber das ist natürlich schon auch, also von daher sage ich, nein, der wird sich nicht rühren, der wird kein Schuldeingeständnis, der wird auch nicht mal irgendwie sagen, okay, auch selbst wenn ich keine Schuld im juristischen Sinne habe, aber ich habe vielleicht moralisch irgendwo einen Fehler gemacht, selbst das wirst du von ihm nicht hören, sorry.
Genau. Dann würde ich sagen, in Sim, dann schwiegen wir doch bei dir jetzt auch weiter.
Genau,
nein, nicht weiter. Wir sind diejenigen, die nicht schwiegen. Wir decken auf, wir besprechen es.
Wir legen den Finger drauf.
Wir legen den Finger drauf, genau. Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort von dir. Jetzt würde ich vielleicht noch sagen, man kann uns ja auch kommentieren, man kann uns sehen, man kann uns teilen, abladen, hochladen, weiterladen, verladen, whatsoever, oder?
Finde ich auch, Flavia. Von daher warst du jetzt das mit dem letzten Wort und ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir. Ob du dann meine Chefin bist oder nicht meine Chefin, ist egal. Einfach als Podcast-Spänli. Ciao.
Ciao.